Herzlich willkommen zu 12 Sterne, dem EU-Podcast der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Alexander Klenk, ich bin Studienleiter bei der Europäischen Akademie und mir gegenüber sitzt mein Chef, der Direktor Hans-Christoph Eichhorst. Guten Morgen, Hans-Christoph.
Moin, moin.
Ja, wir beschäftigen uns ja innerhalb dieses Podcasts mit Urteilen, Vorurteilen, Mythen, Einstellungen zur Europäischen Union und möchten diese ein bisschen kritisch hinterfragen. Und ja, für die heutige Folge haben wir uns die These ausgesucht, dass die EU eine Friedensmacht sei. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder Negativurteile aufgenommen und versucht, diese zu diskutieren, sind dann zum einen auf den Punkt gekommen, dass sie zutreffen, dass sie nicht zutreffen. In allermeisten Fällen war es ein vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer etwas Unbefriedigendes, sowohl als auch. Aber so ist es eben in vielen Bereichen der Politik, dass es häufig ein sowohl als auch gibt. Heute beschäftigen wir uns mit einem positiven Urteil über die Europäische Union. Es wird ihr eigentlich von fast allen Betrachterinnen und Betrachtern zugute gehalten, dass die Europäische Union seit 70 Jahren für Frieden in Europa sorgt. Über diese Aussage kann ich mich immer vortrefflich aufregen, weil die Europäische Union eben nicht immer nur die Kämpferin für den Frieden ist, sondern häufig auch einfach nur opportunistisch auf die Verteidigung eigener Interessen ausgewiesen ist. Die Friedensperiode selbst ist ja wunderbar, aber erstens wird auch gerne von Europa gesprochen und nicht von der Europäischen Union. In Jugoslawien gab es in den 1990er Jahren einen Krieg direkt vor der Haustür, bei dem die Europäische Union Völkermorde einfach hingenommen hat. In der Ostukraine tobt bis heute ein Krieg, den die Europäische Union auch nicht eingedämmt bekommt. Und sie ist außenpolitisch im besten Falle machtlos, im schlechtesten Falle einfach zynisch. Wenn man dann noch die Frage der Rüstungsexporte einbezieht, dann wird es einfach auch richtig finster. Ja, das ist eine These, die ich jetzt einfach mal in den Raum stelle. Die Europäische Union ist eben keine Friedensmacht, sondern die Europäische Union kann Gottlob froh sein, dass sie hier in diesem Bereich sitzt und dass es ihr gut geht und dass der große Bruder USA auf sie aufpasst.
Na, jetzt hast du aber mit der großen Kelle auf die EU eingeschlagen, also ordentlich alles zusammengeworfen, was man jetzt vielleicht mal sortieren müsste. Wir reden ja heute über die Europäische Union und nicht über den gesamten Kontinent, das ist das eine. Wenn wir über die Europäische Union reden, dann reden wir über ein Gebilde, das nach Ende des Zweiten Weltkriegs initiiert worden ist und sich zugegebenermaßen nicht darauf konzentriert hat, in seinen Ideen und Anfängen gemeinsam irgendwelche Militärpolitik oder Außenpolitik zu betreiben. Man konnte noch nicht mal in der Anfangszeit von einer politischen Gemeinschaft reden, sondern es war ganz klar, zunächst mal im Rahmen der EGKS, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, und dann später im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften, heute Europäische Union, Ziel, gemeinsam zu wirtschaften, zunächst mal alles, was mit Rüstung zu tun hatte, gemeinschaftlich zu bewirtschaften, und damit auszuschließen, dass das, was zuvor gewesen ist, nämlich der Zweite Weltkrieg, über diesen Kontinent wieder hereinbricht. Und zum anderen hat man sich dann auch darauf verständigt, im Sinne einer Wirtschaftsorientierung einen Binnenmarkt anzustreben zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Zur Gründung waren es 6 und heute sind es, jetzt mal kurzfristig 28 waren, sind es jetzt 27 wieder. Das ist ja doch eine andere Perspektive. Wenn wir zur Frage der Außenpolitik kommen, sie ist...
Vielleicht können wir kurz erst den geschichtlichen Bereich abarbeiten, dann kannst du mich auch außenpolitisch an die Wand nageln, wenn du möchtest. Ist vielleicht genau der Punkt so schwierig, dass man der EU dann mit Frieden etwas zuschreibt, was eigentlich was dezidiert Politisches ist, dass sie aber eigentlich ihre Wurzeln eher aus einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zieht?
Naja, man muss ja überlegen, dass der Vorschlag einer Zusammenarbeit, die dann nachher schließlich in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gemündet ist, ja nicht von ungefähr kommt, sondern sie kommt aus der Erkenntnis, gar nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, dass es sinnvoll wäre, alles zu unternehmen, dass die Menschen in Europa oder die Nationen Europas nicht wieder aufeinander mordend eindreschen, sondern dass man versucht, Krieg zu vermeiden. Deswegen gemeinsames Bewirtschaften von all dem, was zur Rüstungsproduktion geeignet ist. Stichwort Kohle, Stichwort Stahl, deswegen auch Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Also zunächst nur ein Ausschnitt des gemeinsamen Bewirtschaftens und daraus ist eben eine Gemeinschaft entstanden, die sich nach und nach zum einen inhaltlich zu einem Binnenmarkt entwickelt hat und zum anderen über die Zwischenstationen bis zur heutigen Europäischen Union. Und erst der Vertrag von Maastricht hat letztlich auch eine Perspektive eröffnet, dass aus dieser Wirtschaftsgemeinschaft, so hieß sie EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dass daraus auch eine politische Zusammenarbeit entstehen könnte. Und der aktuelle Vertrag über die Europäische Union, das ist der Vertrag von Lissabon, der sieht schon auch diese politische Komponente, der schreibt sie auch fest. Und das schließt aber nicht aus, dass gewisse Teile der Zusammenarbeit außen vor bleiben aus dem vergemeinschafteten Projekt. Also die in der Gemeinschaft findet eben nicht alles, was Politik ist, statt. Und dazu gehört eben auch die Außenpolitik. Die Außenpolitik ist weitgehend dem Gemeinschaftsprozess entzogen.
Um nochmal ganz kurz so auf die Idee von Herrn Schumann damals ja zurückzukommen, dass eben der gemeinsame Handel, die engere wirtschaftliche Verquickung dazu führt, dass weniger Krieg geführt wird. Ich glaube, das ist an vielen Stellen auch durchaus stichhaltig. Die Frage ist natürlich, reicht es aus? Und du hast es schon so ein bisschen skizziert. Wir haben ja jetzt genau das Beispiel. Du hast die ehemals 28 Mitglieder erwähnt. Großbritannien ist trotz und nicht wegen des wirtschaftlichen Erfolges aus der Europäischen Union ausgestiegen. Ist das dann ein Riss? Ist das eine Grenze, wo dieser, naja, Friedensprozess, der auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit fußt, dann am Ende ist?
Nein, gar nicht. Das ist britisch. Und man darf nicht verkennen, Großbritannien hat lange, lange gebraucht, um überhaupt Mitglied der Europäischen Union, heutigen Europäischen Union zu werden, damals noch Europäische Gemeinschaft, bis in die Anfang der 70er Jahre hinein. Und das liegt an seiner Sonderrolle. Großbritannien als Insel vor dem Kontinent und sehr transatlantisch orientiert und mit dem Selbstbewusstsein, Sieger des Zweiten Weltkriegs zu sein, hat sich nicht einfach vereinnahmen lassen von dem anderen Gewinner des Zweiten Weltkriegs auf dem Kontinent, nämlich Frankreich, sondern es hat immer eine kontroverse Politik zu dieser Frage gegeben, bis in Großbritannien unter Premierminister Heath, also konservativ, dann doch ein Meinungsumschwung begann und Großbritannien Mitglied der Europäischen Union wurde. Und die unterschiedlichen Premiers, die nach Herrn Heath Großbritannien regiert haben, hatten auch ein sehr unterschiedliches Verhältnis zur Europäischen Union. Allen voran, Margaret Thatcher war nicht immer nur gemeinschaftsfreundlich, sondern immer auch darauf bedacht, die eigene britische Position zu manifestieren. Und das hängt sicherlich mit der besonderen Historie auch Großbritanniens zusammen. Aber es ist nicht immer ein Friede, Freude, Eierkuchenspiel zwischen Großbritannien und den Institutionen der Gemeinschaft gewesen. So, wenn Großbritannien jetzt den Schluss gezogen hat, aus der Europäischen Union auszutreten, dann muss das überhaupt kein Riss sein, sondern es wird dazu kommen, was Großbritannien ja auch anstrebt, spezielle, ausgeprägte, auf Augenhöhe stattfindende Beziehungen zu haben. Das wird der Wille Großbritanniens nicht nur sein, sondern sein müssen, aus wirtschaftlichen, aber auch aus politischen Gründen. Inwieweit die Europäische Union dem folgen kann, wird die Zukunft zeigen. Die ersten Schwierigkeiten für Großbritannien als Folge des Brexits und nicht der Pandemie sind erkennbar. Siehe fehlende Lkw-Fahrer, sodass man das Militär anspitzen muss, doch die Transporte für Benzin und Ähnliches zu übernehmen. Wir werden sehen, wie das weitergeht, aber Großbritannien wird seinen eigenen Weg suchen. Und nicht von ungefähr muss man ja auch fragen, dieses Großbritannien, wie einheitlich ist das eigentlich? Aber das wäre ein gesondertes Thema. Damit meine ich unter anderem zum Beispiel die Position der schottischen Regierung, die ja nicht Brexit-freundlich ist.
Vielleicht machen wir da zum Abschluss dieser Reihe nochmal ein Sonderthema, der Brexit und seine Folgen. Ein Thema, was uns ja in der europapolitischen Bildung in den letzten Jahren sehr umgetrieben hat.
Ich glaube, dass uns das noch weiter umtreiben wird. Also ich habe vor ein paar Tagen über Themen zum Bereich Europa nachgedacht und dachte, Brexit ist nicht weg. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir uns noch mit Brexit werden beschäftigen müssen, sowohl wirtschaftspolitisch als auch außen- und sicherheitspolitisch.
Genau, und da können wir ja schon wunderbar überleiten. Du hattest gerade schon angesetzt, mich bezüglich der Außenpolitik ein bisschen in die Enge zu treiben. Aber trotzdem bleibt doch bestehen, dass die Europäische Union alleine es bisher nicht geschafft hat, Kriege in Europa zu schlichten und zu lösen, oder sehe ich das falsch?
Dann müssen wir wieder von vorne anfangen und einfach feststellen, die Europäische Union ist kein Zusammenschluss der gemeinsamen Außenpolitik, sondern hat eine gewisse politische Zusammenarbeit, gar keine Frage. Aber Außenpolitik ist nicht vergemeinschaftet, sondern findet zwischenstaatlich statt. Und man kann sicherlich zu Recht unterstellen, dass vom Grundsatz her die Staaten der Europäischen Union weitgehend gemeinsame außenpolitische und sicherheitspolitische Interessen haben sollten. Aber wie gesagt, in Brüssel gibt es keine Struktur der Beschlussfassung hierzu, sondern dazu müssen sich die Länder außerhalb der Gemeinschaftsstruktur zusammenfinden. Da sind wir bei dem Problem, dass natürlich Außenpolitik auch immer Souveränität besonders tangiert. Und alles Handeln gegenüber Dritten wird dann natürlich von jedem Nationalstaat einzeln betrachtet und bewertet. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, auf außenpolitischem Gebiet zu gemeinschaftlichen Aktionen zu kommen. Und das macht vielleicht das aus, was du vorhin umschrieben hast, also die Europäische Union sei mehr oder minder ein zahnloser Tiger. Die Bewertung mag auch zunächst mal stimmen. Aber die Europäische Union ist eigentlich gar nicht der Ort, wo Außenpolitik stattfindet, sondern es ist die daneben laufende, parallel daneben laufende Zusammenarbeit zwischen den EU-tragenden Staaten.
Ja, also dann eher im informellen Rahmen. Ich meine, es hat ja auch, du hast es gesagt, im Rat der Europäischen Union, im Bereich der Außenpolitik gibt es das Einstimmigkeitsprinzip, was sicherlich auch logisch und konsequent ist, weil wenn man Außenpolitik auch als militärisch begreift, dann möchte jeder Staat irgendwie eine Hoheit darüber haben, zu entscheiden, wo wird meine Armee hingeschickt, wo werden meine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger hingeschickt, um zu kämpfen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was im Bundestag passieren würde, wenn es eine europäische Armee geben würde, das Europäische Parlament beschließt, es gibt einen Einsatz, die Bundeswehr muss so und so viel Personen stellen, was dann im Bundestag los wäre, wo auf den Parlamentsvorbehalt gepocht wird. Aber selbst das müsste ja bei einer europäischen Armee zum Beispiel erstmal gegeben sein, dass überhaupt die Verträge dahingehend geändert würden. Ich glaube, du stimmst wahrscheinlich mit mir überein, dass dafür die Mehrheiten derzeit nicht absehbar sind.
Teile ich, glaube ich, auch nicht, dass die Mehrheiten dafür vorhanden sind, aber es fehlt einfach auch die notwendige staatliche Struktur der Europäischen Union. Ich kann nicht irgendwo Soldaten zusammenziehen und dann sagen, naja, wir schauen mal, wer denn die entsprechende Politik macht und die vor allen Dingen entsprechenden Beschlüsse für deren Einsatz trifft. Das alles würde nur gehen, wenn die Staaten Europas ihre Souveränität voll auf die Europäische Union abgeben würden und dann natürlich eine staatliche Struktur mit Regeln gegeben wäre, um solch eine europäische Armee zu befehligen. Aber das wäre ja die letzte Stufe einer Zusammenarbeit auf Sicherheits- und damit außenpolitischem Gebiet. Davor kann natürlich stehen, und das ist sicherlich das, was läuft, sich gemeinsam, möglichst mit gemeinsamen Interessenlagen in bestehende Bündnisse einzubringen. Das würde ich schon so sehen. Also auch kontrovers im Zweifelsfall sich zu stellen zu Playern der NATO, das wären die USA und Kanada, sich auch im Zweifelsfall zumindest diskussionsmäßig darüber zu streiten, mit welchem Einsatz die NATO vorgehen soll. Aber auf der Gegenseite dann auch zu sehen, dass man im Rahmen der gemeinschaftlichen, der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit auf außenpolitischem Gebiet zu Handlungen kommt, die verhindern, dass man sich sagen lassen muss, andere stehen für euch ein. Das wird sicherlich die Diskussionslage sein. Meint übrigens auch deine beiden Stichworte für Jugoslawien und Ostukraine. Es geht ja immer dann auch um ein Abwägen auf außenpolitischem Gebiet. Macht man sich von anderen abhängig, ist man sogar womöglich von anderen abhängig oder stellt man selbst was dar? Und wer sagt, die Europäische Union oder die Staaten der Europäischen Union stellen eigentlich militärpolitisch kein Gewicht dar, der liegt ja nicht ganz falsch. Und das wird eine Aufgabe sein, im Abwägen mit den Interessen anderer da Lösungen herbeizuführen.
Ja, du hast ja auf die NATO schon referiert. Es sind natürlich nicht alle EU-Mitglieder NATO-Staaten und nicht alle NATO-Staaten sind EU-Mitglieder. Es gibt natürlich militärische Zusammenarbeit. Wir machen ja auch durchaus Fahrten nach Straßburg, wo wir dann beispielsweise das Eurocorps besuchen, wo es ja eine zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen nationalen Heeren, Armeen, genau. Ja, als alter Kriegsdienstverweigerer bin ich da nicht so firm, zwischen verschiedenen nationalen Armeen gibt. Das kann ja durchaus eine Perspektive sein. Innerhalb dieser Frage Einflussnahme der Europäischen Union darf man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht vergessen, dass die Europäische Union trotz allem auch noch eine gewisse Softpower hat. Also die Hardpower, das ist das Militär, das sind die Waffen, und die Softpower dann vielleicht auch Einflussnahme. Wie würdest du das bewerten? Ist das ein Mittel für die Europäische Union, da tätig zu werden und damit zu hantieren?
Also im Augenblick wird man nicht viel was anderes können, weil für Hardpower, wie du das nennst, meiner Meinung nach die Strukturen fehlen. Und die herbeizuführen würde eine Änderung der Verträge bis hin zur Abgabe der Souveränität der Nationalstaaten an die Europäische Union notwendig machen. Nein, ich glaube, im Vorfeld wird man sehen müssen, dass man eine Interessenlage hat, diese möglichst gemeinsam beurteilt. Von Finnland im Norden, wobei Finnland eines der drei Länder ist, die aus der Neutralität kommen, aber Finnland im Norden gelegen, bis runter nach Malta. Da muss man ja schon auch bedenken, dass die geografischen Herausforderungen dort unterschiedliche sind, auch militärpolitisch, geografisch unterschiedliche Voraussetzungen sind. Aber ich glaube schon, dass die Europäische Union in Vorstufen die Zusammenarbeit suchen muss. Es kann sicherlich sehr sinnvoll sein, Rüstungspolitik möglichst gemeinsam zu machen, und nicht jedes Land entwickelt irgendwelche Kampfflugzeuge und so weiter. Das ist sicherlich der eine Schritt. Und der zweite Schritt ist der diplomatische, nämlich die Konsultationen, die man notwendigerweise mit Mitgliedern anderer Bündnisse, in denen eben auch viele EU-Staaten, du sagst zu Recht nicht alle, aber viele sind, sprich allen voran die NATO, da wird man ja erleben, dass die Forderungen kommen nach mehr Budget, und damit muss man sich befassen, damit muss man sich insbesondere auch in Deutschland befassen, das ist ja in Deutschland nicht unumstritten. Das werden wir erleben. Das andere ist fern jeglicher Kalkulierbarkeit, weil es eben einfach Entscheidungen voraussetzt, die jetzt gar nicht auf der Agenda stehen und auch von keinem da beabsichtigt sind. Insofern wird weder zu einer Armee noch zu einer gemeinsamen, vergemeinschafteten Militärpolitik.
Du hast das Thema Rüstungspolitik ja schon angesprochen, und das ist ja auch gerne im Bereich der Diskussion um Frieden ein Vorwurf, der Ländern des globalen Nordens gerne gemacht wird, dass man Waffen exportiert aus der EU in Drittländer, nicht nur aus der EU, auch aus den USA oder Kanada. Und wäre das vielleicht nicht ein Punkt, wenn man sagt, okay, wir haben keine Armee, also keine so militärische Schlagkraft, wir haben nicht die Strukturen, um als Europäische Union gemeinsam aufzutreten, wäre es da nicht zumindest etwas, dass man sagt, okay, wir schränken zumindest unsere Waffenexporte aus der EU in Drittländer weitestgehend ein?
Man wird sicherlich gucken müssen, bei der ganzen Frage von Waffenexporten, wohin werden Waffen exportiert? Und da würde ich schon zustimmend sagen, da muss man sehr genau gucken. Man kann nicht einfach Waffen produzieren und sie in jedes Land der Welt exportieren und gar nicht gucken, was ist das für ein Land und in welcher militärischen Situation befindet sich das also. Also Stichwort Krisengebiete. Auf der Gegenseite wird man natürlich sagen müssen, wenn wir keine Waffen produzieren und exportieren, wird es immer andere geben, die das gerne machen und die dann auch froh sind, wenn ein Player im Bereich der Waffenproduktion und Waffenexporte gar nicht mehr sich kümmern würde. Also das ist ein zwiespältiges Politgebilde, aus dem man eigentlich nur rauskommt, wenn man sagt, das oberste Ziel müsste eigentlich sein, wir vermeiden durch Waffenexporte Krisen weiter zu schüren und uns da einzumischen. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Auf der Gegenseite, wie gesagt, es ist ein Wirtschaftsfaktor und es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, der für andere im Zweifelsfall sehr angenehm ist.
Also du malst Schreckensbild an die Wand, wenn die Europäische Union keine Waffen liefert, dann liefern eben China und Russland Waffen und dann sind da auch die Loyalitäten ganz andere. Also die Europäische Union kann Waffen liefern und vielleicht noch ein bisschen Einfluss nehmen, das ist komplett weg.
Also das Problem ist, glaube ich, einfach, dass wir hier austragen müssen, wir hier, damit meine ich die Europäische Union, eigentlich austragen müsste, was geht überhaupt und was geht nicht bei Waffenexporten. Und das halte ich schon für wichtig. Insofern stimme ich da auch mit vielen überein, auch mit dir wahrscheinlich. Auf der Gegenseite sehe ich eben einfach, dass es Player, Weltplayer gibt, die aus ganz anderen Gründen, oftmals auch aus eigenen Anspruchsgründen, da keine Scheu vor haben und denen eine Überlegung darf man in Krisengebiete und an Diktaturen Waffen liefern, denen das so fern ist, dass sie das hintanstellen. Oftmals sind sie ja auch vielleicht selbst eher geneigt, terroristisch tätig zu werden. Und das muss man, glaube ich, schon sehen. Und das ist ein schwieriges Feld. Da wird es nicht geben, total einstellen, das wird man nicht machen können. Aber man muss, glaube ich, schon den berechtigten Forderungen nach Kontrolle von Waffenexporten schon nachkommen. Ist zurzeit noch eine Frage der Nationalstaaten, ist ja nicht vergemeinschaftet. Also von daher kann man das ja nur als Appell an alle Regierungen innerhalb der EU richten, sich so zu verhalten. Wie das ausgehen wird, wird man sehen. Aber die EU ist ein Player im Bereich der globalisierten Welt, aber nicht der mächtigste.
Das ist vielleicht auch einfach die etwas unbefriedigende, das etwas unbefriedigende Fazit dieser Folge, weil man sagen muss, auch wenn ich mich dann irgendwie aufrege und dieses Wort der Friedenspolitik oder Friedensmacht nicht mehr hören kann an einigen Stellen, ist es allgemein eben sehr, sehr komplex, Frieden zu schaffen, Frieden zu bewahren. Das ist auf dem Gebiet der Europäischen Union tatsächlich ganz gut gelungen in den letzten 70 Jahren, das muss ich ja auch zugestehen. Und ich muss sagen, können wir alle ja nur Gottlob froh drüber sein, weil sowohl Hans Christart, der ein paar Jahre älter ist als ich, als auch ich, in Frieden, also friedliches Leben hier führen konnten. Und das ist, glaube ich, dann doch eine sehr große Errungenschaft. Man verzweifelt dann trotzdem manchmal so ein bisschen an dem Punkt, dass man sagt, es könnte doch noch so viel mehr sein. Aber du hast es hinten raus, glaube ich, sehr deutlich gesagt, die Europäische Union ist eben nicht der stärkste Player weltweit, so weder militärisch noch machtpolitisch. Und das muss man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zähneknirschend akzeptieren.
Wenn ich dazu noch was sagen darf, also 70 Jahre oder über 70 Jahre inzwischen, kein Krieg im Gebiet der Europäischen Union. Das ist schon mal ein Faktum, das zählt. Nun kann man ja nicht belegen, ob das gleiche 70, über 70 Jahre Frieden auf diesem Gebiet auch gegeben wäre, wenn es keine Gemeinschaft gegeben hätte. Aber man kann vermuten, dass zumindest diese Gemeinschaft nicht schlecht war. Denn wenn Regierungen miteinander reden und zu anderen Themen sogar Beschlüsse fassen müssen und sich führende Politikerinnen und Politiker der Mitgliedsländer regelmäßig treffen, dann gibt es dadurch schon erhebliche Hemmschwellen, mit Waffen aufeinander loszugehen. Wie gesagt, belegen kann man es nicht, dass es keinen Frieden gegeben hätte, wenn es die Europäische Union nicht gäbe. Aber sicherlich sprechen diese 70 Jahre eindeutig dafür, nicht als Friedensmacht, aber als Friedensgebiet die Europäische Union zu bezeichnen.
Ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden, wie komplex der Bereich Außenpolitik ist, wie komplex der Bereich Europäische Union ist. Und wenn diese beiden komplexen Gebiete zusammenkommen, dann steigt auch die Komplexität noch ein bisschen weiter. Ja, ich hoffe, Ihnen, euch hat die Folge einigermaßen gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Hans Christart, dass er sich die Zeit genommen hat. Lasst gerne Feedback da. Wir freuen uns immer. Und ja, in der nächsten Folge von 12 Sternen wird es dann nochmal um ein Thema geben, was zumindest die Außenpolitik streift, nämlich die Europäische Union als Hüterin der Menschenrechte. Wir werden uns über Geflüchtete auf dem Mittelmeer unterhalten. Wir werden uns über Entwicklungszusammenarbeit ein wenig unterhalten. Und wir werden uns vielleicht auch über die interne Verfasstheit einiger Staaten der Europäischen Union unterhalten. Für den Moment vielen Dank und bis bald.
Und tschüss.